Herzlich willkommen zu Skagil, dem Podcast für Transformationen im skaliert agilen Umfeld. Hier erfährst du alles, was du benötigst, um nicht nur in die agile Welt einzutauchen, sondern auch wie Agilität Organisationen in einer sich immer schneller verändernden Welt ermöglicht, komplexe Produkte zu entwickeln und zu liefern. Und jetzt fängt es an mit eurem Gastgeber, Matthias Bullmann.
Moin zusammen bei Skagil, skaliert agilem Podcast von und mit Matthias. Ja, und heute habe ich, wie versprochen, eine ganz, ganz tolle Fachgesprächspartnerin bei mir im Interview. Und zwar zum Thema Customer Centricity. Sie wird uns also erzählen, warum wir erst jetzt den Kunden in unser Zentrum der ganzen Produktbemühungen einbeziehen wollen oder wie es vielleicht früher aussah. Und das Thema, wovon ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, Design Thinking, da ist sie nämlich auch absolute Expertin für. Herzlich willkommen, Annalena Höcker.
Hallo Matthias, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr alle so cool zuhört. Ja, mein Name ist Annalena, ich bin mittlerweile seit 3 Jahren selbstständige Unternehmensberaterin für die Themen Design Thinking, Innovation Management, Customer Experience. Was steckt da dahinter, hinter diesen ganzen Buzzwords? Also im Prinzip ist es ja immer ein Beratungsansatz, den ich aber versuche, mit den entsprechenden Methoden und Tools abzuliefern, die ein bisschen, ich sag mal, über das hinausgehen, was man so im Standard, in der Standardberatung macht mit PowerPoint und Excel. Also da ist ganz viel praktisches Arbeiten drin, da sind ganz viele Hands-on-Workshops drin. Es geht darum, ganz viel mit den Kunden gemeinsam zu erarbeiten. Also ich bin nicht diejenige, die thematisch und inhaltlich alles besser weiß. Ich bin eigentlich diejenige, die versucht, die richtigen Fragen zu stellen und die Kunden entsprechend dann auch anzuleiten, diese Fragen entsprechend selbst und mit ihren eigenen Kunden wiederum auch zu erarbeiten. Und da kommen auch ein paar kreative Sachen mit rein, also das Thema Sketching und Visualisierung zum Beispiel, Dinge, die dem Design auch relativ nahe stehen, um einfach auch den Leuten mal ein bisschen beizubringen, eine andere Brille aufzusetzen, auf eine andere Art und Weise auch zu denken. Die Workshops, wo es wirklich darum geht, mal hands-on auch einen Prototypen zu erarbeiten. Der kann aus Lego sein, der kann aus Knete sein. Das klingt alles sehr playful, ist aber dann auch letztlich in den Business-Situationen dann auch gefragt und relevant und anwendbar. Also ganz viele verschiedene Komponenten, was natürlich auch für mich toll ist, weil es macht Spaß, es ist eine andere Art von Arbeit. Da kann ich andere oder zusätzliche Fähigkeiten, die ich sonst so nebenbei im Consulting irgendwie noch nicht früher mit einbringen konnte, kann ich jetzt einbringen. Das war für mich auch ein großer Motivator, um diesen Job zu machen. Und gerade als Selbstständiger ist man dann auch teilweise ein bisschen freier, um mal rechts und links auszuprobieren und mit dem Kunden Konzepte zu testen, die jetzt vielleicht nicht jeder so auf den ersten Blick empfehlen oder dem Kunden herantragen würde. Ja, soweit vielleicht mal der Rundumschlag, Matthias.
Sehr, 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 sehr spannend. Was war denn so dein, fangen wir mal an mit, was war denn Annalenas Tipping Point, also der Punkt, wo du gesagt hast, das ist das, wo ich eine Leidenschaft habe, da habe ich mein Warum gefunden, weil wir beide kennen uns ja, das ist ja der Fun Effect bei der ganzen Sache, seit insgesamt, ich glaube jetzt mittlerweile 6 Jahren, wir haben uns kennengelernt, 2014, da warst du auf einem sehr großen Projekt als Strategieberaterin im Logistikbereich unterwegs und ich war als SAP-Berater für Finanzen und Controlling mit verantwortlich. Ja. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass du gewechselt hast. Das heißt, du hast, also ich habe mit dir immer Design Thinking verbunden, deswegen habe ich dich auch angesprochen. Also super Personal Brand, sage ich mal, den du da hinterlassen hast. Ich hoffe, bei vielen anderen auch, nicht nur bei mir. Und was ist da passiert, also dass du von Logistik, Strategieberatung, jetzt bei Design Thinking, Sketching, Visualisierung etc., Prototyping gelandet bist? Was ist da passiert?
Genau, sehr gute Frage. Also ich habe ja gerade schon so ein bisschen drauf abgehoben, dass ich im normalen Consulting einfach immer das Gefühl hatte, da kommen ganz bestimmte Fähigkeiten und Bereiche, die ich eigentlich gerne mache, zu kurz. Also dieses ganze strategische Denken und sehr analytisch arbeiten und wirklich mal sich total ins Detail verbeißen, wenn man irgendwie einen Businessplan schreiben muss und so. Das kam ja alles vor. Aber wenn man dann irgendwie mal angefangen hat, einen Flipchart zu bemalen und einen Stift in die Hand zu nehmen, dann waren die Kunden immer so, Gott, was passiert da jetzt? Oder vielmehr auch die Kollegen in der Hierarchie weiter oben, okay, was passiert da jetzt? Wir müssen hier ein Excel oder ein PowerPoint abliefern. Das kann ja nicht sein. Und dann hatte ich mal zwischen Projekten tatsächlich Zeit, um ein paar Trainings zu machen. Und dann bin ich tatsächlich ganz zufällig in dieses Design Thinking Training reingerutscht, was dann zum damaligen Zeitpunkt 4 Tage live in Kronberg in einem riesigen Plenumssaal war, mit ganz vielen anderen Leuten, einer tollen Agentur, die das geliefert hat. Und wir waren wirklich von Anfang an hands-on. Das war total praktisch. Wir haben in kürzester Zeit total tolle Lösungen für diverse Probleme entwickelt, haben eine ganz andere Art von Innovationsgeist da reingebracht. Es hat viel mehr Spaß gemacht und aus meiner Sicht hat man sogar viel mehr in kürzerer Zeit noch geleistet. Und das war so ein richtiger Augenöffner, um zu sagen, ah cool, ich will auch mit den Methoden arbeiten. Ich will die vor allem auch Leuten vermitteln. Ich will, dass Leute Spaß an der Arbeit haben. Nicht mehr nur vor ihrem Rechner sitzen, sondern wirklich mal die Hand-Hirn-Funktion wieder ausprobieren, mal wieder ein bisschen irgendwie kreativer sind, mal ihre Perspektiven wechseln und einfach auch, was tatsächlich auch ein Augenöffner war, mehr miteinander reden. Weil wenn man so ein paar Interviews führt, findet man sehr schnell raus, wo sind die Pains, wer mag was, wen kann ich womit überzeugen und begeistern. Also eigentlich Dinge, die wir ja als Berater auch in unserem Job machen wollen, aber auf eine andere Art und Weise. Und wie gesagt, nach diesem 4-Tages-Training stand für mich fest, das will ich machen. Und dann hat sich's auch witzigerweise ergeben, dass ich als Inhouse-Strategieberater dann gefragt wurde der damaligen Kollegin, die ein Design-Thinking-Team aufgebaut hat, dass ich da einfach so ein bisschen dieses Strategische drumherum mache. Und weil ich schon dabei war, habe ich sie dann einfach gefragt, ob ich da nicht bleiben kann. Und dann bin ich in einem Design-Thinking-Team gelandet. Und das war eine richtig tolle Lernkurve. Also wir wurden einfach direkt ins kalte Wasser geworfen mit 1-2 erfahrenen Coaches mit in den Workshop rein und nach 2-3 Sessions hat man dann seine eigenen Workshops gemacht und also die Lernkurve war so steil und das war auch schön zu sehen, dass einem relativ schnell viel zugetraut wird. Da bin ich noch heute darüber froh, weil das sonst auch mein Thema war, mit dem ich mich natürlich selbstständig gemacht habe.
Oh, klasse, das klingt super spannend. Was waren denn so die ersten Sachen oder gab es überhaupt so typische Projekte, wo du dann hingekommen bist? Also was waren das für Situationen überhaupt, wo du hingekommen bist? Waren die ganz am Anfang oder waren die jetzt, das kennen wir ja auch aus unserer Beratertätigkeit, wir haben es jetzt das 5. Mal versucht, könnt ihr das jetzt bitte fixen?
Ja.
Position, was waren das so für Projekte? Gab es überhaupt so ein typisches Projekt?
Genau, also man kann eigentlich nicht von einem typischen Projekt sprechen. Es waren am Anfang tatsächlich mehr Workshops, wo es darum ging, mit den Kunden mal ein kleines, sehr isoliertes Thema zu betrachten in einem 1-, 2- oder 3-Tages-Workshop, um einfach auch auf das Thema Design Thinking überhaupt aufmerksam zu machen. Also wir haben dann da im Prinzip viel Business Developer, also Geschäftsentwicklung damit betrieben, weil Accounts an uns herangetreten sind und einfach sagten, ja, wir würden gerne unseren Kunden mal dieses Thema zeigen. Könnt ihr euch da nicht einen kleinen Workshop ausdenken? Und hinter so einem Eintages-Workshop steckt mindestens 4-5 Tage an Arbeit. Das ist etwas, was man vielleicht gar nicht so sieht. Aber diese ganze Vorbereitung ist natürlich notwendig, um so einen Workshop dann wirklich auf den Punkt zu liefern und ihn wirklich erfolgreich zu machen. Und da hatten wir ganz viele verschiedene. Also wir hatten im Prinzip Kunden aus jeder Branche. Energie, Logistik, Dienstleister, Leute im B2C-Geschäft, also wirklich ganz viele verschiedene. Wir hatten auch viele interne Kunden aus verschiedenen Abteilungen, Finance-Abteilung, Marketing, die eben auch dieses Thema irgendwie schon mal gehört hatten und dann wissen wollten, wie funktioniert das eigentlich. Und die Evolution war dann, dass wir mit den Customer-Centricity-Methoden im Prinzip auch in Angebotspräsentationen gegangen sind und versucht haben, die mehr als so ein bisschen so ein Workshop zu gestalten, um mit Kunden eben zusammen auch nochmal im Angebotsgespräch zu definieren, was wollt ihr eigentlich? Denn diese Frage, was ist eigentlich unser Problem, ist ja oft relativ schwammig. Du lachst, weil du es auch kennst.
Auftragsklärung ist so, glaube ich, ich würde sagen, das ist die Hauptarbeit von uns. Der Rest ist dann, das geht eigentlich immer, bis man zu dem Punkt kommt, wo dann der Kunde sagt, genau das hätte ich ganz richtig, gerne. Ist, glaube ich, genau. Das ist so.
Ja, mit das ist was der richtige Knackpunkt. Ja.
Da interessiert mich, Annalena, wie kam der Kunde rein und wo kam der Kunde dann raus? Also was waren so die ersten Ideen, die er hatte? Ja, ich lade jetzt mal die Annalena und Friends ein und will das. Und dann kommt ihr und sagt, jetzt trinken wir mal einen Kaffee, unterhalten uns mal, was ihr eigentlich wirklich wollt. Was war dann Situation A, wo kam ihr rein und was war dann Situation B, wie ging ihr raus?
Also ganz allgemein gesprochen war Situation A, man hat so ein grobes Verständnis auf Basis der Briefing-Unterlagen halt gehabt und der Kunde hat es ja meistens selbst nicht so ganz 100% reflektiert. Da wird halt natürlich ein großes Dokument angefertigt, das man dann dem Berater übergeben kann und dann muss man halt schauen, dass man irgendwie auf die Fragen antwortet. Und in der Regel haben wir ein ganz gutes Scoping betrieben. Also wir haben erstmal dieses, ich sag mal, vage Thema erstmal ein bisschen runtergebrochen, um dann auch zu wissen, was steckt da eigentlich genau dahinter und welche konkrete Frage auf einen Satz oder auf eine Frage heruntergedampft wollen wir denn eigentlich beantworten und innerhalb welchen Zeitraums und mit welchem Team wollen wir das dann überhaupt machen und können wir das dann überhaupt auch liefern, ne? Also meistens ging es ja auch darum, wenn wir als Design Thinking Team reinkamen, gab es ja noch einen Account. Da gibt es ja dann immer Beraterkollegen, die schon wesentlich länger in dem spezifischen Themengebiet oder bei der spezifischen Branche dabei sind und die dann auch fachlich noch mehr mit reinnehmen können. Und man dann so eine Art gemeinsamen Ansatz dann auch fahren konnte. Also es ging immer um eine Klärung eigentlich. Und das Spannende war halt, akzeptiert der Kunde diesen Ansatz im Sinne von, wir gehen rein und machen aus der Angebotspräsentation einen Workshop. Und das war natürlich nicht immer der Fall, ne? Also manchmal wollten die einfach ihren Frontalvortrag haben, um es mit anderen besser zu vergleichen, obwohl man ja eigentlich durch den Workshop schon auch eine Arbeitsweise erfährt, die man vielleicht auch selbst als Kunde gut findet und dann auch deshalb einkauft. Und bei anderen hat es eben sehr gut geklappt, die auch schon grundsätzlich offener für das Thema waren und die dann auch wirklich noch selbst mal ein bisschen die Augen geöffnet haben und gesehen haben, ah ja, hier müssen wir auch noch nachschärfen und erstmal intern klären, was wir eigentlich wollen, bevor wir hier jetzt auch viel Geld ausgeben.
Okay. Eins der Themen, du hast ja gerade angesprochen, war dieses Customer Centricity. Wenn ich da darauf angesprochen werde, ja, ich mache ja auch diese groß skalierten Projekte und dann, weil ich ja auf dieses Scaled Agile Framework spezialisiert bin, steht ja auch irgendwo Customer Centricity, Kundenzentrierung. Mhm. Und dann werde ich gefragt, naja, auf was sollen wir uns denn sonst zentrieren? Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, wenn wir das jetzt so explizit hinschreiben, was haben wir denn in der Vergangenheit gemacht? Hast du da mal ein bisschen mehr Input für meine Hörer, was überhaupt dieses Thema für dich oder aus dem Design Thinking Ansatz bedeutet oder was auch vielleicht aktuell, was du so am Markt in den letzten Jahren bemerkt hast, weil für mich hat das immer so dieses Gefühl, naja, wenn wir es jetzt in den Mittelpunkt stellen, was haben wir denn in den letzten Jahren eigentlich gemacht? Eher weniger oder machen wir es jetzt nur damit auch jeder weiß, ja, natürlich steht bei uns der Kunde im Mittelpunkt.
Genau. Also vielleicht kann man es auch so formulieren, dass man sagt, dass man bedürfnisorientierter an die Lösungsfindung herangeht, als was entwickeln wir für Kunden? Man kann ja ein Produkt entwickeln, man kann aber auch einen Service entwickeln, man kann einen Prozess entwickeln, eine Strategie. Also es gibt ja viel mehr als jetzt nur die Produktbrille, aus der das Design Thinking ja eigentlich ursprünglich kommt. Und da geht es dann eigentlich darum zu erfassen, was sind denn die eigentlichen Needs, also die eigentlichen wirklichen Bedürfnisse des Kunden. Das kann ja sein, dass eine Effizienzsteigerung eines Produkts gar nicht bis zum Ende irgendwie durchgezogen werden muss, sondern dass da andere Komponenten irgendwie wichtiger sind. Also mein Lieblingsbeispiel, das spricht jetzt vielleicht nur Eltern an, aber ist irgendwie die Entwicklung von Pampers. Da ging es ja irgendwann auch darum, Saugfähigkeit war das Haupt-KPI, also wie lange und wie viel kann diese Windel aufnehmen. Und irgendwann hat man halt gemerkt, dass das Produkt sich nicht mehr so gut verkauft und hat dann die Eltern in Interaktion mit ihren Kindern auch beobachtet und hat dann festgestellt, dieses KPI der Effizienz und Saugfähigkeit und so weiter war gar nicht das Entscheidende, sondern der Tragekomfort und wie fällt sich mein Baby, wie fühlt es sich wohl, schreit es viel, weil es viel zu lange, ne, in der einen Windel ist, oder fühlt es sich wohl und ist auch happy und so weiter. Also Faktoren, auf die man jetzt bei einer technischen Entwicklung eines Produkts wahrscheinlich überhaupt nicht gekommen wäre, hätte man nicht wirklich mal im Live-Betrieb im Prinzip beobachtet, was passiert da und wie fühlen sich denn nicht nur die Menschen, die ein Produkt oder Service, was auch immer, kaufen, sondern die, die es vielleicht dann auch letztlich nutzen. Das muss ja nicht ein und dieselbe Person sein. Also auch da steckt im Prinzip in diesem Customer Centricity drin, dass man sich noch mehr Gedanken macht, wer ist dann am Ende der tatsächliche Anwender des Ganzen und welche Bedürfnisse hat die Person. Und das kann natürlich auch sehr komplex sein, weil es gibt vielleicht jemanden, der kauft das, weil er von einer Hierarchie weiter oben aufgetragen bekommen hat, du musst das jetzt kaufen. Und dann wiederum gibt es jemanden, der es am Ende verwendet, gerade in einem Unternehmen. Dann muss man natürlich schauen, welche Bedürfnisse hat diese Kette an Leuten, die mit dem Produkt- oder Serviceerwerb zusammenhängen. Und wie kann ich diese ganzen Bedürfnisse in dieser einen Lösung vereinigen? Und ich glaube, das sind schon Punkte, die ein bisschen weitergehen als nur ein Produkt, ich sage jetzt mal vage, zu optimieren auf der Basis von Annahmen, die man über die Kundengruppe trifft.
Okay. Und wie siehst du das? Also hast du da viele Beispiele oder viele Kunden, wo du reingegangen bist und wo du dir gedacht hast, das ist aber nicht bis zum Ende durchgedacht, oder dass man, es gibt ja auch diese Personas, also ich glaube, Personas kommt ja auch aus dem Design Thinking. Dann habe ich sogar selbst schon mal Design Thinking angeleitet, weil ich nämlich Personas nicht nur bei einem Kunden angeleitet habe, sondern jetzt auch im Coaching bei einer Klientin von mir, die sich gerade selbstständig macht und auch bei mir selbst. Cool. Deswegen, aber ja, und das ist richtig cool. Also Personas ist eine super, ich finde, simple Sache, um sich darüber gewahr zu werden, wer ist eigentlich meine Zielgruppe und was macht die eigentlich? Ja. Das finde ich sehr cool. Genau, aber wie ist das bei dir in deinem Kundenkontakt? Merkst du das öfters auch, dass du denkst, oder wie ist das generell bei deinen Kunden? Haben die schon eine sehr gute Kundensicht oder was sind da so die Aha-Momente, wenn sie die schon haben oder wenn sie sie noch nicht haben?
Also allgemein ist natürlich die Aussage, man kennt seinen Kunden. Ich meine, es gibt ja auch in jedem Unternehmen im Prinzip genug Daten, um Kunden in irgendeiner Form zu beschreiben. Die sind halt meistens dann eher auf so eine Art Kundensegment ausgerichtet. Ne? Man will ja die Gesamtheit der Kunden in irgendeiner Form erfassen und die irgendwie demografisch beschreiben. Und dann hat man halt irgendwie seine 100% auf Basis von verschiedenen Profilen. Kennt man deshalb den Kunden im Detail, was jetzt seine Lebenssituation ausmacht, seine Realität, innerhalb dessen er mein Produkt oder Service verwendet? Und kennt man da auch vielleicht so die offensichtlichen, aber auch die versteckten Bedürfnisse? Da muss ich sagen, das ist nicht unbedingt der Fall. Also da werden immer ganz viele Annahmen getroffen. Oder die Informationen und Daten, die man über Kunden sammelt, liegen so ein bisschen brach. Man hat vielleicht nicht so den richtigen Ansatz, um die sinnvoll auszuwerten. Oder sie sind halt siloartig organisiert, sodass man halt Information A bei einer Gruppe hat und Information B bei einer anderen Gruppe und gar nicht so ein Gesamtbild, so ein holistisches Bild halt aufstellen kann. Das sind so.
Also Thema Kommunikation dann wieder, ne?
Genau.
Die also, miteinander reden müssen dann.
Genau, die müssen intern miteinander reden und der Schritt, tatsächlich einfach mal mit dem Kunden zu reden, so banal der klingt, ist oft auch einer, den man erstmal irgendwie forcieren muss. Also ich war jetzt in letzter Zeit in einem großen Projekt unterwegs, wo es um Employee Experience ging, also dann tatsächlich wirklich die Mitarbeiter in den Fokus nehmen. Und wir haben da hunderte von Interviews mit Mitarbeitern auf der ganzen Welt geführt und hatten bei fast jedem Interview das Feedback, toll, dass endlich mal jemand mit mir redet, was mich wirklich fast ein bisschen stutzig gemacht hat. Ne? Also die Fragen, die wir gestellt haben, waren halt was anderes als ein normales Survey, beurteile deine Produktivität und so weiter. Wir haben halt wirklich Fragen gestellt zu Erfahrungsthemen, Experience-Themen und das war für die Leute echt neu. Und da hat man einfach gemerkt, das ist was sich Menschen wünschen. Die möchten gerne sprechen über ihre Situation. Die möchten jemanden, der ihnen einfach auch mal zuhört. Und dann gibt es da auch eine große Wertschätzung. Also das heißt, das ist schon auch eigentlich ein gutes, allein schon ein Marketing-Tool, wenn man sagt, hier Kunden, ich spreche mit euch und ich höre euch zu und aus den Informationen, die ihr mir gebt, mache ich auch was Sinnvolles. Na, da muss man dann natürlich auch am Ende dann irgendwann mal liefern. Das ist natürlich auch klar.
Also brauchst du auch einen sehr hohen Kenntnisstand an Psychologie eigentlich, weil manchmal ist Reden schon die halbe Miete wahrscheinlich, oder?
Genau, also reden lassen ist die halbe Miete und dann entsprechend gut zuhören und die Themen, die man irgendwie noch abbilden will, in das Interview mit einfließen lassen, ist dann halt was, was man so ein bisschen aus Erfahrung halt dann auch machen kann. Und ja, also ich würde sagen, wirklich zuhören ist die fast die größte Kompetenz dann an der Stelle.
Wie schwer oder wie leicht fällt dir das?
Mittlerweile fällt es mir sehr leicht, weil ich einfach Routine und Übung habe und weil ich halt glücklicherweise so gut wie nur auf Menschen treffe, die dem Gegenüber sehr offen sind. Auch selbst jetzt in der Zeit, wo man das Ganze nur virtuell machen kann, muss ich sagen, dass es da, oder kann ich sagen, dass es da gar keine Probleme gab, dass Leute sich öffnen. Also es kommt halt immer darauf an, wie man ihnen auch gegenübertritt, wenn man sein Video anhat, wenn man ihnen in die Augen schaut, wenn man mit ihnen interagiert, auch mal einen witzigen Kommentar macht, also sich einfach halt natürlich und locker gibt, dann ist es schon relativ einfach, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich habe allerdings auch schon bei anderen, für andere Kunden im Live-Betrieb Interviews gemacht oder halt kleine Befragungen und da waren die Vorbehalte wesentlich größer. Also das kommt, glaube ich, immer ganz auf den Kontext drauf an und ist es jetzt intern oder geht man mit einem Kunden raus auf die externen Kunden zu? Da gibt es schon noch Unterschiede. Das muss man schon noch ein bisschen dann differenzieren.
Und wahrscheinlich, ob es intern auch vernünftig kommuniziert worden ist. Also ich kenne es, weil wie es bei dir ist, kenne manchmal auch die Situation, ich komme rein, ich bin der Agile-Coach, moin. Wer sind Sie denn? Also, also ich weiß doch, was ich hier zu tun habe. Ich brauche jetzt keinen Coach. Diese Situation kenne ich halt auch. Kennst du solche Situationen auch, dass du reingeworfen wirst und dann heißt es, wer sind Sie denn?
Ja, also das kommt meistens drauf an. Da gibt es bei einem Kunden dann nicht immer nur den einen Fall, sondern da gibt es meistens verschiedene Fälle. Ne? Also je nachdem, wer mit wem gut spricht. In der Regel kann ich das ganz gut einfangen, weil ich eben mit so einer Position reingehe. Jeder, der im Unternehmen ist, weiß wahrscheinlich Dinge besser als ich, weil die sind ja alle schon viel länger da als ich. Ne? Also das heißt, im Zweifel höre ich mal zu, nehme Dinge in mich auf und knüpfe dann an das an, was ich von den Leuten auch lerne. Ich finde, an der Stelle kommt das Ganze darauf an, wie man als Berater auftritt. Und da gibt es natürlich die, die in den Raum reinrennen und meinen, sie wüssten alles besser. Und dann gibt es halt die, die sagen, hier, ich will erstmal verstehen, was ihr macht. Ich will dazu beitragen, dass es für euch in irgendeiner Form besser läuft. Und dann wird man auch anders angenommen. Glaube ich jetzt auch unabhängig vom Thema. Design Thinking ist natürlich so ein bisschen leichter teilweise, weil man einfach ein bisschen spielerischer in so einen Workshop reingehen kann. Aber trotzdem gibt es auch da immer Kritiker und man muss dann die Leute einfach dadurch überzeugen, dass man sie mitnimmt.
Gibt es denn so Lieblingsworkshops, die du machst? Also ich zum Beispiel, ich liebe Lego. Also sobald ich Lego sehe, dann würde ich gerne selbst Teilnehmer sein. Aber was ist so da? Gibt es denn so überhaupt so präferierte Workshops, wo du sagst, das ist etwas, was mache ich von Herzen gerne, noch viel lieber als alles andere, was ich von Herzen gerne mache?
Also ich mache grundsätzlich total gerne Trainings, weil ich einfach dieses Thema so gerne weitergeben will. Und ich freue mich halt dann darüber, wenn ich sehe, okay, die Leute machen ihre eigenen Erfahrungen im Training mit der Methodik, die verstehen das, sie sehen, wie es irgendwie wirken kann. Und sie werden dann hoffentlich auch im Sinne von Nachhaltigkeit ein bisschen was davon mit in ihr eigenes Unternehmen reinnehmen. Und da spezifisch mache ich auch total gerne Trainings mit Studenten, weil also witzigerweise haben auch die sehr selten von dem Thema bis jetzt gehört, obwohl ich finde, dass es eigentlich fast schon so ein Basic an der Uni sein sollte. Die kommen aber dann auch wirklich nochmal mit ganz anderen Ideen rüber, sind nochmal fast offener als jetzt jemand aus dem Corporate-Bereich. Und da kann man auch noch ganz viel lernen und irgendwie Dinge auch nochmal neu erfinden im Prinzip. Deshalb finde ich, machen solche Sachen besonders Spaß. Und was ich natürlich total gerne mache, sind dann so Trainings, die ein bisschen mehr ins Kreative reingehen, wenn es darum geht, um Sketching, um Visualisierung, darum, wie ich irgendwie visuell Inhalte vermitteln kann, Visual Storytelling oder Storytelling with Data, solche Sachen. Das sind dann auch immer so Grenzbereiche zwischen Kreativität und zwischen Anwendung im Business-Alltag.
Okay, das heißt, Also das heißt, wie gehe ich jetzt nicht eine PowerPoint und bastel mir da mal wieder meine 80 Slides zusammen, sondern wie kann ich mein Abteilungsergebnis des letzten Jahres vielleicht auf 4, 5 Sheets darstellen, einfach ein bisschen spannender, lustiger. Ich habe mal dieses Live-Sketching gesehen, wenn jemand einen Vortrag hält. Das finde ich, also ich bin sehr schlecht im Malen. Ich habe da wirklich 2 linke Hände und würde das gerne besser können. Aber das fand ich so beeindruckend, dass jemand auf der einen Seite einem Vortrag zuhören kann und dann aber gleichzeitig dazu ein Bild malt und das auch so richtig so auch von den Proportionen, weil da kommt ja auch immer mehr dazu. Ich weiß nicht, ob das vorher geübt wird, aber es war total aufregend. Machst du sowas auch oder?
Also in dem Expertenniveau bin ich noch nicht unterwegs. Ich kenne die Theorie, ich habe das schon teilweise im Kleinen gemacht. Ich weiß, dass man sich dann auch vorher grob natürlich vorbereiten muss auf das Thema und sich dann auch ein Sujet so ungefähr überlegt, ne? Will ich jetzt Thema Leuchtturm und irgendwie maritim beispielsweise machen oder will ich irgendwie mit einer Rakete und irgendwie Planeten und sowas arbeiten? Also man muss sich vorher schon überlegen, mit welchem groben Thema man da arbeitet, damit man auch einfach die Sketches so ein bisschen vorüberlegen kann. Und der Rest ist dann fast so eine Art Simultanübersetzung vom Wort ins Bild rein. Das ist schon wirklich eine extreme Expertise. Ich versuche es halt zumindest im Kleinen anzuwenden, dass ich, wie du schon gesagt hast, versuche Leute zu überzeugen, geht mal weg von PowerPoint. Überlegt euch mal, wie ihr das Thema visuell eindrücklich so darstellen könnt, dass Leute es schnell verstehen, schnell lesen können und sich auch natürlich merken über eine längere Zeit hinweg. Weil das ist für mich der Nachteil an PowerPoint, man hat ready-made irgendwelche Grafikenlösungen und denkt gar nicht so sehr drüber nach, ist es jetzt die richtige Grafik für mein Publikum oder nehme ich das jetzt einfach, weil es halt gerade da ist und ich eine Smart Art halt per Klick schnell einfügen kann und es sieht irgendwie fancy aus. Da reizt mich einfach, Leute mehr zum Denken anzuregen und ihnen zu helfen, zu verstehen, vielleicht ist dieser Kuchenchart jetzt nicht unbedingt das Richtige, um euer Thema zu vermitteln, auch wenn es sich leicht generieren lässt.
Ein Klassiker, ja. Das heißt, für diese Themen, wenn ich da zu brenne, darauf Lust habe, keine Ahnung habe, da kann ich dich dann verbuchen als Firma oder als Privatperson, kann auf Trainings bei dir gehen. Das sind die Dinge, die du dann auch out of the box dann machst. Wie muss ich mir so ein... Genau. Training vorstellen, sagen wir mal im Design Thinking. Also ich habe noch gar keine Ahnung von Design Thinking, will darüber was lernen. Was passiert dann, wenn ich jetzt als Firma zum Beispiel dich anschreibe, wie ist dann so der Prozess? Was passiert dann mit mir als Firma? Wie läuft das dann ab?
Genau, also vielleicht erstmal so ein bisschen die Klärung. Also Design Thinking kann man jetzt halt in verschiedenen, ich sage jetzt mal, Tiefen vermitteln. Ne? Also wenn jemand die Zeit und das Budget hat und sagt, ich will jetzt mehrere Mitarbeiter für 2, 3 Tage tatsächlich schulen, dann ist das natürlich ein bisschen fundierter, als wenn jemand sagt, ich will jetzt nur so ein Eintagestraining oder vielleicht sogar nur irgendwie einen halben Tag mal grob verstehen, worum es da geht. Das ist natürlich schon mal der erste Punkt, ne? Wie viel Platz räume ich diesem Thema ein und wie viel Trainingsbudget oder was auch immer kann ich da auch dann für meine Mitarbeiter bereitstellen. Das kommt natürlich einfach immer darauf an, was man da dann auch kann. Und dann letztendlich, egal wie kurz oder lang das Training ist, wird es immer eine praktische Sache sein. Also ich brauche dann einfach immer einen großen Workshop-Raum, ich brauche Flipcharts, ich brauche Whiteboards. Und bevor ich eine Methode erkläre, also ich moderiere die an und es geht aber darum, dass jeder die selbst erfährt. Also es ist immer eine Teamarbeit. Es macht immer Sinn, dass man mindestens 8 Leute in dem Training hat, damit man mit 2 Zielgruppen zum Beispiel arbeiten kann, ne, die sich auch gegenseitig so ein bisschen dann inspirieren und immer mal wieder ihre Ergebnisse gegenseitig teilen und dann auch verstehen, was ist da passiert bei dieser Methode, wie kann ich es anders machen, wie hat es die andere Gruppe gemacht und so weiter. Also das baut dann auf so Basics wie so Recherchetechniken, dass man wirklich auch mal anfängt, Leute zu interviewen, einfach mit denen zu sprechen und dass man dann entlang eines Themas, mit dem jeder was anfangen kann, entweder ein leichtes Business-Thema oder halt eins, was so aus dem Alltag kommt, dass man nicht so sehr über das Thema an sich nachdenken muss, sondern sich auf die Methode konzentrieren kann. Daran werden eben so die Design-Thinking-Phasen durchgegangen, also diese Recherche und Erkundung, dann dieser Verständnisprozess, wo man sich als Gruppe ein Bild von den gesammelten Daten macht und dann natürlich die Ideation, also wo man wirklich anfängt, Ideen zu entwickeln für ein Problem oder für eine Fragestellung. Und dann über so ein kleines Prototyping, je nachdem wie viel Zeit ist, dass man halt einen Lösungsentwurf entwickelt, der schon vorzeigbar ist auf eine gewisse Art und Weise, den jemand vielleicht auch erleben kann, den jemand testen kann. Und dann so eine Art kleines Feedback und im Zweifel, je nachdem, wie lange man halt Zeit hat, dass man so einen Prototyp dann auch 2-3 Mal baut, immer mit so Iterationsschleifen und immer das Feedback von ganz externen Kunden oder vielleicht sogar von der anderen Gruppe einsammelt. Also alles komplett praktisch. Und so die Schlüsse lasse ich eigentlich die Teilnehmer gerne selbst ziehen, weil man, wenn man dann darüber redet, was man gerade in der Situation erlebt hat bei der Methode, ist es eigentlich nachhaltiger, als wenn ich da jetzt einen Vortrag halte. Und genau, bisher kam das eigentlich auch immer sehr gut an, auch wenn es komplett ohne PowerPoint ist. Ich habe dann meinen Flipchart auch dabei und versuche das wirklich möglichst analog zu machen, was natürlich jetzt eine Herausforderung ist.
Cool. Ja, aber das klingt super spannend. Genau, und wo du es gerade ansprichst, wie machst du es jetzt also zu Corona, wenn halt, also jetzt geht ja mittlerweile schon wieder Offline-Training, wie ist das bei dir? Wie hast du in den letzten Monaten die Trainings gemacht und wie sieht es aktuell in der Situation aus? Kannst du wieder mit dem Kunden, also ich bin so ein Typ, ich muss Kundenkontakt haben und zwar reell. Für mich ist diese Zeit gerade wirklich unschön. Wie ist das für dich?
Genau, also zum Thema Trainings, da fanden in den letzten Monaten nicht so viele statt. Die meisten wurden abgesagt. Die physischen, die abgesagt wurden, die kommen jetzt wieder. Also da werden jetzt wieder welche gescheduled. Ich habe jetzt aber auch einige 5-Tages-Sprints, die wir komplett virtuell durchführen und wo eben die Technologie dann auch mitspielen muss, wo man dann gucken muss, wie bin ich im Plenum, wie bin ich in den Breakouts, wie kann ich als Coach für die Leute da sein, ohne dass ich physisch anwesend bin, wie kann ich die so anleiten, dass die auch viel selbst machen können. Also das sind andere Fragen nochmal im Vordergrund, als wenn man jetzt halt physisch da ist. Das funktioniert auch, es ist aber schon, muss ich sagen, wesentlich anstrengender, weil man halt natürlich nicht das Energielevel der Leute so gut sehen kann. Man muss halt auch viel mehr fragen. Man muss dann auch natürlich Antworten bekommen, um darauf eingehen zu können. Es ist schwieriger, als Coach quasi präsent zu sein. Aber es ist machbar. Also da muss man halt eben dann noch mehr kommunizieren, die verschiedenen Kanäle benutzen, die einem so ein Online-Tool einfach bietet. Ja, und zu deinem zweiten Teil deiner Frage, wie fühle ich mich dabei? Also ich habe natürlich auch gerne eine physische, reale Interaktion mit Menschen, weil ich dann einfach auch nochmal ganz anders sehe, wo kann ich helfen. Allerdings jetzt in der Vergangenheit war mein Kundenkontakt wirklich komplett virtuell. Und das hat sich eigentlich gar nicht so stark geändert im Vergleich zu vor Corona, weil ich in einem internationalen Team gearbeitet habe. Wir mussten uns sowieso die ganze Zeit digital zusammenschalten. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil man dann eben, kannten uns schon von vorher und waren dann auch nah genug aneinander dran, um diese virtuelle Situation auszuhalten, ohne dass man jetzt alle 5 Minuten irgendeinen Coffee-Chat gebraucht hat, sodass man dann auch diese Fokuszeit, um Dinge im Projekt zu arbeiten, auch sich halt einräumen konnte. Natürlich, insgesamt finde ich, war die Phase anstrengender, als vor Ort zu sein, weil man dann eben auch diesen Tagesablauf hatte, der relativ in die Länge gezogen war. Ne? Also jeder wusste, man ist zu Hause, dann kann ich auch mal ein ganz frühes Meeting oder ein ganz spätes einstellen. Da sind halt die Grenzen zwischen dem privaten Leben und dem Arbeitsleben relativ stark verschwommen. Und wenn man sich da jetzt nicht nur fest Routine gesetzt hat und gesagt hat, hier, das ist meine Pausenzeit, das ist meine Zeit, in der ich jetzt auch Fokusarbeit betreibe und jetzt nicht am PC sitze, ohne so eine Routine wäre es, glaube ich, echt schwer gewesen.
Okay, spannend auf jeden Fall. Da es ja auch ein skaliert agiler Podcast ist, was bedeutet für dich Agilität? Das Buzzword des Jahrtausends. Wir müssen alle agil bleiben und noch viel mehr. Und was bedeutet Agilität für dich, Annalena?
Also ich habe das tatsächlich noch nie für mich so richtig aus der technischen Brille betrachtet. Also für mich ist dann Agilität eher so ein Thema, dass ich also das viel mit Flexibilität zu tun hat. Wie kann ich als Unternehmen flexibel und kurzfristig auf Markterfordernisse reagieren? Wie kann ich auf sich verändernde Bedingungen reagieren? Auch auf solche Sachen wie jetzt zum Beispiel die Corona-Situation, wo ganz kurzfristig völlig andere Lösungen gefragt waren. Und wie stelle ich mich dann auch entsprechend auf, dass ich das dann nicht nur aus der Ideensicht kann, sondern auch aus der Umsetzungsperspektive.
Okay, sehr spannend. Vielen Dank. Ja, dann bleibt mir aber noch eins übrig. Und zwar möchte ich natürlich den Menschen auch die Möglichkeit geben, sich selbst ein wenig noch abschließend darzustellen, ihre Dienstleistungen sozusagen ein bisschen Werbezeit. Also wenn du möchtest, darfst du jetzt ein bisschen Werbung für dich selbst loswerden, wie man dich erreichen kann, wann man dich am besten buchen sollte und vielleicht auch, wenn du das für dich auch definiert hast, wann am besten nicht.
Ja, prima. Okay, also wer so ein bisschen so einen Rundumschlag von mir wissen will, darf zum Beispiel gerne meine Homepage besuchen, design-create-innovate.de. Da versuche ich nochmal so ein bisschen heranzuführen, wie komme ich eigentlich auf das Thema, warum arbeite ich so, wie ich arbeite, was ist so ein bisschen mein Portfolio. Also ich habe ja schon ein bisschen erzählt, dass ich Projektbegleitung mache, dass ich Einzelworkshops mache, also auch Sprints zu bestimmten Business-Themen, aber auch Trainings. Und so ein viertes Standbein ist so ein bisschen Hobby- und Herzensprojekt Workations, wo ich versuche, so eine Teambildung und Outdoor-Erfahrung auch mit Innovationsmethoden und Sketching und Visualisierung zu kombinieren. Also da ist man eigentlich relativ frei als Unternehmen, was man da haben möchte. Ich glaube, das ist gerade im Moment ein ganz gutes Thema, weil ich das nämlich outdoor mache und man da auch genug Abstand voneinander hat. Deshalb wäre das vielleicht eine ganz gute Idee, wenn Teams da irgendwie sagen, mich nervt dieses Virtuelle, ich will mich mal wieder treffen. Vielleicht geht es ja auf so eine Art und Weise. Das muss ja nicht dann irgendwie tagelang sein, sondern das kann ja auch immer ein schöner Tag sein, den man irgendwie sinnvoll gestaltet. Klammer zu, Vacation. was ich auch auf der Homepage habe, das war mir auch wichtig, dass ich ein bisschen von mir selbst erzähle, auch so meine Hobbys und so weiter außenrum, weil ich einfach finde, ich bin nicht nur der Berater, der jetzt ein Gesicht hat, das er mit ins Büro bringt, sondern so die Persönlichkeit schwingt schon auch mit. Und ich finde, da können Kunden auch wissen, dass ich zum Beispiel noch nebenbei Modedesign studiert habe und dass ich halt einfach so ein paar kreative Dinge auch mache, die mich aber dann im Job auch immer wieder inspirieren, um auch mal was Neues auszuprobieren. Ich bin auch auf LinkedIn und auf Xing zu finden, Annalena Höcker. LinkedIn ist eigentlich so die beste Plattform, um auch so ein paar News mitzubekommen. Ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich ein Buch rausgebracht zum Thema Komplexitätsmanagement. Das ist auf BookBoon zu finden. Also wer da einfach gerne mal ein bisschen nachlesen möchte und schauen möchte, wie man als Individuum Komplexität im Alltag meistern kann. Da sind natürlich Design Thinking Methoden auch mit drin. Ist natürlich herzlich eingeladen, mal in das Buch reinzuschauen.
Sehr spannend. Ja. Die ganzen Links sind übrigens auch in den Shownotes dann drin. Also wer jetzt zurückspulen möchte, keine Sorge, einfach die Shownotes lesen.
Ist und wahrscheinlich dort, einfacher, genau.
Ja. Aber Komplexität, hast du dann auch Kenevin da drin? Also Cinefin, glaube ich, nennen die meisten das. Hast du da, bist du auch da drauf mit eingegangen?
Auf dieses, also ich habe so ein bisschen meine eigene Komplexitätsdefinition mit drin, die eher so herrührt, cool, dass man halt viel, also diese riesige Menge an Möglichkeiten, die man heutzutage als Mensch hat und diese vielfachen Kanäle von Kommunikation, die einem im Alltag fast schon so ein bisschen die Luft zum Atmen nehmen und die halt Komplexität auf einer Ebene einführen, wo man sagt, ich habe einen Entscheidungsdruck im Prinzip und Entscheidungsstress, weil es gibt zu viel, ich kann gar nicht alles machen, ich kann auch im Business nicht alles machen, ich habe ganz viel Neues. Durch das viele an Informationen, was man auf allen möglichen Kanälen bekommt, und um überhaupt auf den Kern meiner Arbeit zurückzukommen, muss ich jetzt irgendwie mal anfangen, das ein bisschen sinnvoller zu gestalten. Und so ein bisschen die Grundthese ist auch, dass man viel hilft nicht unbedingt viel, sondern dass es einfach Möglichkeiten gibt, um sich zu konzentrieren, um kreativ und innovativ zu sein, die wirklich auch darin liegen, dass man mal Abstand zum PC hat, dass man wirklich sinnvolle Pausen hat, dass man mal wieder ein Hobby aufnimmt, um auf andere Gedanken zu kommen, um das Unterbewusstsein arbeiten zu lassen. Also da versuche ich auch mit wissenschaftlichen Methoden das Ganze zu erklären, warum Dinge funktionieren, die ich für mich so rausgefunden habe. Und neben dem wissenschaftlichen Teil sind natürlich ganz viele Live-Geschichten aus dem Business auch mit drin und dann aber auch jeweils Anwendungsfälle und Methoden, die man so ein bisschen selbst ausprobieren kann.
Wahnsinn, super spannend. Gibt es sonst noch irgendetwas, was ich vielleicht nicht gefragt habe, wo du sagen würdest, Customer Centricity und Design Thinking, das muss ich unbedingt noch loswerden, das gehört unbedingt noch dazu?
Kann ja auch. Genau, also vielleicht, um das Ganze ein bisschen zu erden, also wir hatten ja auch schon separat darüber gesprochen, natürlich sind diese Themen kein Allheilmittel für alles. Also es ist natürlich wichtig, am Anfang in so einer Auftragsklärung auch festzustellen, wenn der Kunde schon zig gute Ideen hat, die auch auf Bedürfnissen basieren, dann muss ich da nicht mit reingehen und bei der Implementierung helfen, sondern da gibt es auf jeden Fall andere Leute, die das wesentlich besser können. Man muss als Unternehmen nicht unbedingt immer mit allen Buzzwords mitschwimmen. Also ich denke, es gibt viele Individuen in Unternehmen, die schon auch teilweise oder in großem Stil Methoden anwenden aus dem Design Thinking, aber es einfach nicht so nennen. Also ich bin da so ein bisschen der Pragmatiker und sage auch, wenn eine Methodik vielleicht bei einem Unternehmen nicht funktioniert, dann muss man sie auch nicht auf Biegen und Brechen irgendwie ausprobieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, mal wirklich mit einem Experten zu reden und zu überlegen, könnte das Thema vielleicht passen, weil Design Thinking ist mittlerweile auch so ein Buzzword, was fast schon so ein bisschen überverwendet wird. Und wenn man da eine schlechte Erfahrung mitgemacht hat, dann liegt es vielleicht nicht unbedingt an dem Thema, sondern könnte auch an der Vermittlung liegen. Deshalb im Zweifel dem auch mal eine zweite Chance geben.
Oder im Anwendungsfall. Ich glaube, da sind Richtig. Wir beide gebrannte Menschen. Ich glaube, Agilität ist ja auch so ein Buzzword, was ja überall genau. jetzt eingeführt werden muss, warum auch immer. Mhm. Aber das ist ja auch Teil des Podcasts. Ja, super. Genau. Annalena, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein allererster Gast warst. Aber deine Sendung wird ein wenig später erst ausgestrahlt werden. Ich bin gespannt, was wir für Feedbacks bekommen.
Ich auch. Ich
danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit und freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen konnten.
Ja, das war echt super. Vielen lieben Dank für die Einladung zum Thema Feedback. Wer Fragen hat, darf sich natürlich gerne jederzeit bei mir melden. Ich freue mich über jedes Feedback und bin gespannt. Dir super. Viel Erfolg, Matthias.
Danke sehr.
Mach's gut. Tschüss.
Schön, dass du mein Gast warst diese Woche. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Social-Media-Profilen. Außerdem findest du dort Links zu externen Informationen, soweit diese heute relevant waren. Besuche mich außerdem auf www.skagil.de und lass uns doch auf LinkedIn und Xing miteinander vernetzen. Ich freue mich nächste Woche auf dich. Bleib gesund, mach's gut, bis dahin. Tschüss.